Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Long Range Model 3 mit LFP, Tesla klagt gegen Tank und Rast und Notfallbremsung mit Tempo 200. Mein Name ist David und dies ist die Folge 291. Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Hier findet ihr jede Art von Zubehör für euer Fahrzeug und das ist auch eine Möglichkeit, wie ihr diesen Kanal hier unterstützen könnt. Ihr bekommt 5% Rabatt auf alle Produkte und fördert, wie gesagt, diesen Kanal. Schaut mal rein, Link gibt's unten in der Beschreibung. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist David, wir sprechen hier über die Tesla-News. Es sind mal wieder neue Fotos vom Cybertruck und von Tests des Cybertrucks aufgetaucht. Die waren auf Reddit zu finden. Shoutout zum User AJSNS, der diese hier gepostet hat. Auf den Fotos ist jetzt nichts wesentlich Neues zu erkennen. Die Prototypen, die vom Cybertruck gesichtet werden und unterwegs sind, die scheinen schon sehr nah an der Produktionsversion dran zu sein. Trotzdem macht das natürlich Spaß und es ist schön, immer mehr Cybertrucks auf den Straßen zu sehen. Denn die Produktion, die steht ja ganz kurz bevor. Mitte des Jahres will Tesla mit der Produktion in den USA bereits beginnen. Und obwohl Tesla vermutlich dieses Jahr nicht so viele dann davon bauen kann, das läuft ja am Anfang immer sehr langsam an. Ich persönlich rechne da nicht mit mehr als 10, 20, naja, vielleicht 30.000 Stück bis Ende des Jahres. Das wäre schon richtig viel. Trotzdem ist es wie gesagt spannend, denn Tesla geht hier in einen ganz neuen Markt und zwar in den Pickup-Truck-Markt. Das ist der wichtigste und größte Markt von Fahrzeugen in den USA. Ihr habt vielleicht mitbekommen, das Tesla Model Y, das ist ja in den USA letztes Jahr zum meistverkauften Auto überhaupt geworden. Allerdings nur, wenn man die Pickup-Trucks mal außen vor lässt. Denn das ist ein Millionenmarkt und hier geht Tesla jetzt mit dem Cybertruck rein. Kommen wir mal zu einer Ankündigung der Firma BYD. Und eigentlich ist das ja hier ein Tesla-News-Kanal. Trotzdem ist es natürlich relevant, wenn hier eine Firma wie BYD, die ja als einer der größten Konkurrenten von Tesla gilt, hier eine Äußerung trifft, und zwar zum autonomen Fahren. CNBC hat dazu einen Artikel gepostet. Sie schrieben und zitieren hier einen Sprecher von der Firma BYD. Die sagten, im Rahmen der Autoshow in Shanghai war das, glaube ich, wir denken, dass selbstfahrende Technologie, die vollständig ohne den Menschen funktioniert, sehr, sehr weit entfernt ist und im Grunde eigentlich unmöglich ist. Wenn wir über selbstfahrende Technologie unter allen Aspekten nachdenken, von den psychologischen Sicherheitsbedürfnissen der Menschen, von der Ethik her, von der Regulierung her und von der Technologie, einschließlich der Anwendung in dieser Industrie, dann haben wir die Logik noch nicht herausgefunden. Das ist, glaube ich, ein bisschen schlecht übersetzt. Ich habe das so interpretiert, dass sie meinen, dafür haben wir noch keine Lösung gefunden. Und wir denken, dass es wahrscheinlich ein falscher Ansatz ist. Das sagte Li Yongfei, ein Sprecher von BYD, im Rahmen der Autoshow in Shanghai. Ja, und dann sagte er noch, es mag viele Branchen und Unternehmen geben, die viel Geld in diese Technologie investieren, und nachdem sie viele Jahre lang investiert haben, wird sich dann herausstellen, dass es zu gar nichts führt. Ja, knallharte Einschätzung von der Firma BYD. Und das ist schon bemerkenswert, denn, wie gesagt, BYD gilt als einer der größten Konkurrenten, in spe vielleicht muss man sagen, von Tesla, einfach weil sie so viele Elektroautos produzieren und sehr stark auch wachsen. Aber die Zukunft sind eben nicht nur Elektroautos, sondern die Zukunft ist auch das autonome Fahren. Und Tesla entwickelt hier gerade einen technologischen Ansatz, der sich eigentlich von all seinen Mitbewerbern unterscheidet. Denn Tesla baut eine Lösung, die überall einsatzfähig sein wird. Egal, ob die Autos eine Internetverbindung haben oder nicht. Und auch egal, ob die Umgebung vorher bekannt war oder nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn bei allen anderen Ansätzen muss man eigentlich die Umgebung vorher aufwendig mappen. Das ist teuer. Es erfordert auch hohe Betriebskosten, denn man muss das immer wieder und konstant updaten. Und daher sind diese Ansätze meines Erachtens nicht skalierbar. Und hier hat jetzt der größte Konkurrent von Tesla gerade das Handtuch geworfen. Sie versuchen es nicht mal mehr. Sie sagen einfach, es ist unmöglich. Ob und wann man es vor allem schaffen kann, das weiß niemand so genau, denn niemand hat das autonome Fahren bisher gelöst. Aber versuchen sollte man es doch zumindest, oder? Aber wenn man denkt, dass etwas unmöglich ist, dann ist es das auch. Weil man es eben denkt. Man selber wird es dann nie erreichen können. Strategisch ist das meiner Meinung nach ein Riesenfehler von BYD. Wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. Ja, und wenn wir schon von komischen Entscheidungen treffen, da habe ich was in der Presse gelesen. Das ist jetzt etwas off-topic, aber vielleicht auch gar nicht so off-topic, denn Tesla hat ja auch angekündigt, dass sie eines Tages Wärmepumpen herstellen wollen. Hier war zu lesen, die Firma Wissmann in Deutschland verkauft ihr Wärmepumpengeschäft, und zwar an einen US-Konzern namens Carrier Global. Meine erste Reaktion waren hier ein paar große Fragezeichen. Dadurch wird zwar die Wissmann-Gruppe zu einem der größten Anteilseigner des US-Konzerns, okay, aber Wärmepumpen, das ist einfach ein großer Zukunftsmarkt. Ich habe ehrlich gesagt zu wenig Hintergrundinformationen, um das korrekt einschätzen und beurteilen zu können. Deswegen lasse ich das auch. Ist es jetzt besser, sich in diesem Bereich global aufzustellen, so wie die Firma Wissmann das argumentiert? Oder verlieren wir hier gerade nach der Solarenergiebranche die nächste Zukunftstechnologie? Ja, vielleicht weiß ja jemand von euch mehr da draußen. Dann schreibt's mir gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Apropos Kommentare, mir hat jemand geschrieben, dass doch die Preissenkungen bei Tesla ein echter Horror für Tesla-Besitzer seien. Ich habe darauf eigentlich schon geantwortet, aber es gibt jetzt hier noch eine interessante Zusatzinfo. Jetzt ist es natürlich nie schön, wenn man sich gerade ein Auto gekauft hat und danach gibt es Preissenkungen. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Trotzdem hat man natürlich immer noch nach wie vor das beste Auto der Welt gekauft. Und diesen Spaß sollte man sich nicht verderben lassen. Und hier kommt jetzt die Zusatzinfo, ganz so schlimm, wie manche das nämlich da draußen denken, ist das bei Tesla nicht. Hier ein Tweet von Sawyer Merritt dazu, der hat hier eine Studie zu den US-Preisen gefunden. Und er schreibt, selbst unter Berücksichtigung der jüngsten Preissenkungen haben das Model 3 und das Model Y nur einen Dreijahreswertverlust von 11,7% bzw. 10,4%, was einer neuen Studie von Recurrent Auto zufolge zu den niedrigsten Werten in der Branche gehört. Ja, und ich denke, das setzt es dann vielleicht wieder ins richtige Licht. Wenn man es mit der gesamten Autobranche vergleicht, dann schaut es dabei Tesla gar nicht so schlecht aus. Und das liegt unter anderem an den Software-Updates, denke ich. Denn hierdurch veraltet das Auto einfach nicht so schnell. Das ist ein Riesenvorteil. Und dann ist die Marke Tesla natürlich sehr beliebt. Und der Markt an Leuten, die sich für Elektroautos interessieren, der wächst gerade exponentiell. Das heißt, auch der Gebrauchtmarkt wächst exponentiell und dementsprechend gibt es einen größeren Markt, was wiederum zu stabileren Preisen führen dürfte. Ja, das wollte ich einfach zum Thema Werterhalt nochmal dazu sagen. Fand ich eine interessante Info hier von Sawyer. Sprechen wir mal über ein paar Treffen, die Elon Musk diese Woche gehabt hat. Unter anderem traf der sich nämlich mit dem Präsidenten von Südkorea. Der war zu Besuch in den USA unterwegs und Elon konnte hier ein Meeting mit ihm anfragen. Die Anfrage ging tatsächlich auch von Elon Musk selber aus. Spekuliert wird natürlich über eine mögliche Gigafactory in Südkorea. Gerüchteweise gab es hier ja auch schon viele Hinweise und Vorgespräche. Südkorea ist selbstverständlich interessiert daran, Tesla hier als Hersteller gewinnen zu können. Auf den ersten Blick ist das aber vielleicht schon ein bisschen ungewöhnlich, denn der südkoreanische Automarkt, der ist gar nicht so groß. Wenn wir uns mal hier eine Grafik von Statista anschauen, wurden letztes Jahr 1,4 Millionen Fahrzeuge in Südkorea verkauft. Nur mal zum Vergleich, in Deutschland wurden 2022 rund 2,7 Millionen Fahrzeuge verkauft, das ist also fast doppelt so viel. Eine Fabrik in Südkorea, die sollte dann auf jeden Fall auch Fahrzeuge exportieren. Ob das finanziell Sinn macht, das muss man dann erstmal sehen, denn Tesla will ja eigentlich die Produktion immer so lokal wie möglich halten. Allerdings gibt es dann eben auch so Aspekte wie den sogenannten Inflation Reduction Act in den USA, der sehr große Anteile an der Batteriezellförderung und an der Elektromobilitätsförderung mit enthält. Und meines Wissens zählt Südkorea mit in eine Freihandelszone. Das heißt, Dinge, die in Südkorea hergestellt werden, die sind in den USA förderfähig. Soweit meine Informationen. Bis zu welchem Grad das dann tatsächlich so ist, das muss man mal abwarten. Ja, und dann hat sich Elon Musk noch mit der amerikanischen Politik getroffen. Und zwar mit jemandem namens Chuck Schumer. Der ist der Senate Majority Leader. Das Treffen fand dementsprechend auch im amerikanischen Senat statt. Und das war wohl auch ein interessantes Gespräch, denn Schumer wurde mit den Worten zitiert. Wir hatten ein gutes Meeting. Wir redeten über die Fabrik in Buffalo, denn Tesla hat ein großes Werk in Buffalo. Das ist die Giga New York. Und wir redeten vor allem über das Thema AI. Dazu muss man wissen, dass Chuck Schumer gerade an einer Regulierung für die künstliche Intelligenz in den USA arbeitet. Ja, und wer, wenn nicht Elon, sollte ihn dazu denn dann beraten? Elon wünscht sich ja bereits seit Jahren Regulierung von der amerikanischen Regierung und vor allem ein Engagement und ein Verständnis für die künstliche Intelligenz. Denn es gibt dabei eben auch große Gefahren und er denkt, wenn das nicht reguliert ist, dann wird es unter Umständen übel enden. Das war übrigens das zweite Treffen, das Schumer mit Elon Musk hatte, denn Schumer war bereits bei SpaceX zu Besuch. Ja, auf jeden Fall positiv zu sehen, dass Elon sich hier mit der Politik abstimmt. Wenn keiner mehr tankt, dann wird auch keiner mehr rasten. Denn das ist Grund genug für den Autobahntankstellen-Rastplatzbetreiber Tank und Rast hier in Deutschland zu versuchen, sein Monopol, das er auf das Tanken hat, hier mal ganz schnell auf Ladesäulen ausdehnen zu wollen. Denn das ist ein neues Geschäftsfeld. E-Autoladen. Und genau darüber will Tank und Rast selbst bestimmen. Wenn überhaupt Ladesäulen irgendwo gebaut werden sollen, dann eben nicht per Ausschreibung, sondern in Eigenregie mit ausgewählten, handverlesenen Partnern. Das ist nicht fair, sagen große Ladeparkbetreiber wie Fastnet und Tesla, und die haben sich jetzt zusammengetan und verklagen Tank und Rast. Das stand in einem Artikel auf focus.de, der allerdings in einer Kooperation mit dem Wirtschaftskurier entstand. Das Intro zu dem Artikel hatte ich euch gerade vorgelesen, da steht dann noch drin, der Prozess verzögert den Ausbau zu Lasten der Reisenden. Ja, und das ist erstmal die erste Aussage, die ich vielleicht etwas hinterfragen würde, denn der Prozess an sich, der verzögert erstmal gar nichts, sondern der Grund für den Prozess ist die Verzögerung, die durch Tank und Rast hier verursacht wird. Fastnet und Tesla möchten gerne weitere Standorte ausbauen und sie können es nicht, weil eben Tank und Rast keine Lust hat. Lesen wir weiter. Es ist der Horror für alle Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos. Die vergebliche Suche nach einer Ladesäule. Am besten noch auf der Fahrt in den Urlaub mit Kindern auf dem Rücksitz. Puh, ja. Da geht's ja schon mal gut los. Ich bin gerade im Urlaub 4.000 bis 5.000 Kilometer durch Frankreich mit Kindern gefahren und ich hatte überhaupt kein Problem mit Ladesäulen. Dank des jetzt schon hervorragend ausgebauten Supercharger-Netzwerks von Tesla. Hier wird also gleich mal ein bisschen Angst, vor allem wahrscheinlich bei Leuten geschürt, die kein Elektroauto fahren, denn sonst wüssten die das, dass das heute bereits gut möglich ist. Was aber natürlich stimmt, ist, dass es immer mehr Elektroautos auf der Straße geben wird. Das ist ein exponentielles Wachstum, das gerade stattfindet. Und da müssen natürlich sehr viel weitere Ladestationen hinzukommen, damit dann eben solch ein Horrorszenario nicht passiert. Lesen wir weiter. Ab Donnerstag verhandelt das Oberlandesgericht in Düsseldorf, ob der Bund das Monopol von Tank und Rast an Autobahnraststätten auf das Schnellladen ausdehnt. Tank und Rast gehört ursprünglich dem Bund und wurde 1998 privatisiert. Heute gehört der Konzern Allianz Capital Partners, einer Münchner Rücktochter, der Abu Dhabi Investment Authority und dem kanadischen Infrastrukturfonds Borealis Infrastructure. Solche Eigentümer wollen Rendite machen. Auf der anderen Seite sind die Bande zwischen der Bundesregierung und dem Tankstellenbetreiber immer noch sehr eng. Und so laut wie Politiker gegen Monopolisten wie Google und Meta wettern, so unaufgeregt sind sie seit Jahren bei Tank und Rast. Dabei hält das Unternehmen immer noch 95% der Konzessionen für den Betrieb von Tankstellen, Restaurants und Hotels an deutschen Autobahnen. Ja, das ist völlig normal, hier gibt's nichts zu sehen, bitte einfach weitergehen bzw. weiterlesen. Diese marktbeherrschende Stellung möchte das Unternehmen auch auf das Geschäft mit Schnellladesäulen ausdehnen, die gerade auf zig Autobahnraststätten entstehen. Oder besser gesagt entstehen sollten. Tesla und Fastnet haben geklagt. Ja, das kürzen wir ein bisschen ab. Ein Urteil wird erstmal nicht erwartet, aber die Tendenz vielleicht dazu. Warum ist das wichtig für alle Leute, die da draußen Auto fahren? Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Das große Problem ist hier die Planungssicherheit, so steht in dem Artikel. Deswegen würde der Ausbau der Ladeinfrastruktur seit rund einem halben Jahr stocken. Und selbst wenn das Oberlandesgericht hier eine Entscheidung trifft, dann könnte es immer noch weitergehen bis zum Europäischen Gerichtshof, könnte da Tank und Rast ziehen, um hier seine Monopolstellung zu verteidigen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wäre es für E-Auto-Besitzer gut, wenn Tesla und Fastnet Recht bekämen. Denn mehr Wettbewerb an den stark frequentierten Rastplätzen wäre wünschenswert. Der Ausbau dürfte deutlich schneller erfolgen und mehr Angebot sorgt üblicherweise auch für geringere Gebühren. Ja, das würde ich auch so sehen. Nun betreibt Tank und Rast die Ladesäulen zwar nicht selbst, sondern setzt Unternehmen wie NBW, MER, Ionity und E.ON Energy ein. Doch die unterscheiden bei ihren Preisen für den Ladestrom sehr stark zwischen eigenen Kunden und Fremdkunden. Wer dort an den Tankstellen bezahlt, gilt als Fremdkunde und zahlt kräftig drauf. Naja, das würde ich jetzt als E-Autofahrer wieder nicht so ganz kritisch sehen, denn ehrlich gesagt, man kann sich ja ein Abo holen. Da gibt's inzwischen jede Menge Partnermodelle und ich glaube, es gibt eigentlich fast niemanden, der hier tatsächlich als Fremdkunde den vollen Preis bezahlt. Dann geht's weiter. Fachleute glauben nicht, dass dies ein echter Wettbewerb ist. Die Monopolkommission, ein Beratungsgremium der Bundesregierung, kritisiert, der Wettbewerb bei den Ladesäulen an den Bundesautobahnen wird durch die monopolähnliche Stellung von Tank und Rast erschwert. Die Folge seien überhöhte Strompreise, Dem widerspricht natürlich Tank und Rast. Die Ladepreise seien völlig marktüblich. Ja, also ich persönlich finde das jetzt auch kein super Argument. Der Wettbewerb wird höchstwahrscheinlich auch etwas ausgebremst. Aber viel gravierender ist doch eigentlich, dass der Ausbau nicht so schnell vorangeht. Wenn Tesla oder Fastnet an einer Autobahn hier 40 Ladesäulen aufstellen möchten, dann kann Tank und Rast das einfach blockieren und sagen, nein, wir bauen nur 2 Stück hin, denn das ist profitabler für uns. Tank und Rast rechnet sicher nicht mit dem exponentiellen Zuwachs bei den Elektroautos, so wie das Tesla oder Fastnet tun. Dementsprechend ist das für mich das größere Problem. Und genau das bestätigt sich dann noch weiter unten im Artikel. Hier wird zum Beispiel der Fastnet-Chef mit den Worten zitiert, wenn der Tank und Rast-Einkaufsmanager eine Ladestation an einem Ort nicht will, dann wird dort auch keine gebaut. Tank und Rast gab stets an, die Zahl der Ladesäulen ausbauen zu wollen, geht's dann weiter im Artikel, ergänzte aber 2021 schon vielsagend, Zitat, Tank und Rast hält es allerdings weiterhin für wichtig, beim weiteren Ausbau der Schnellladeinfrastruktur auch Wirtschaftlichkeitskriterien zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass viele Tankstellenbetreiber von Tank und Rast ausgebremst werden. Die kleinen Unternehmer wollen Ladesäulen bauen, dürfen aber nicht. Das heißt, selbst wenn der Tankstellenbesitzer an einem Standort sagt, ja bitte Tesla, bau mir hier einen großen Ladepark auf, denn ich verdiene immer weniger mit dem Benzin, dann kann Tank und Rast hergehen und sagen nein. Und Tank und Rasts Reichweite und Macht, die geht sogar so weit, dass sie Tesla und Fastnet verbieten können, auf Standorten zu bauen, wo es überhaupt gar keine Infrastruktur in Form von Toiletten oder Restaurants gibt. Zitat, und dann gibt's auch noch die vielen unbewirtschafteten Rast- und Parkplätze, auf denen es keine Tankstellen und keine Restaurants gibt. Grundsätzlich würden Tesla, Fastnet und andere hier durchaus gern E-Ladesäulen installieren. Aber Tank und Rast wehrte sich dagegen. 2021 erlaubte die Regierung in ihrem Gesetz zwar den Ausbau der Ladeinfrastruktur eben auch auf den unbewirtschafteten Plätzen, aber die meisten Autofahrer brauchen in der Pause ja mehr Infrastruktur als eine Parkbank oder einen Mülleimer, naja, das ist auch klar. Und deswegen fordern die Unternehmen wie Fastnet oder Tesla das Recht, dass auch Toiletten und Kioske gebaut werden dürfen, wenn man eine Ausschreibung für solche kleinen Standorte gewinnt. Und genau dagegen konnte Tank und Rast bisher vorgehen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ein höchst spannender Prozess und ich finde, es ist ein Unding, dass heute in Deutschland hier solche Zustände noch herrschen, denn die Leidtragenden da draußen sind wir alle. Und da geht's nicht nur um die Leute, die heute bereits Elektroautos fahren, sondern da geht's tatsächlich um alle, denn die Zukunft ist elektrisch. Die automatische Notbremsung wird immer besser. Dank Tesla Vision, unserem rein auf Sicht basierten System mit 8 Kameras, können all unsere Fahrzeuge andere Autos weit außerhalb des Sichtfeldes herkömmlicher Sensoren erkennen und auf sie reagieren. Ja, Tesla hat eine Rundumsicht mit den Kameras, 360 Grad können sie eben abdecken und genau das steht hier auch. Diese Entwicklungen wurden durch umfangreiche Tests und Millionen von Flottenkilometern im sogenannten Shadow Mode, also sprich Schattenmodus, validiert. Ja, was ist hier gemeint? Ich erkläre euch kurz, was dieser Shadow Modus ist. Tesla hat hier die Möglichkeit, neue Software versteckt im Fahrzeug zu testen, ohne dass das der Endkunde überhaupt mitbekommt. Tesla kann also im Hintergrund neue Software im Fahrzeug installieren und sieht dann eben, wie die neue Software auf bestimmte Situationen reagiert. Die greift nicht aktiv ins Fahrgeschehen ein, sondern gibt einfach nur Rückmeldung, wie sie an dieser Stelle reagiert hätte. Tesla merkt also genau, wie sich welche Änderungen auf die Software auswirken und bekommt dann ein Feedback und kann schauen, ob die aktive Software besser ist als die Neuentwicklung und so weiter. Dann können sie damit wieder zurückgehen und ihr System weiter trainieren, die Software besser machen. Wenn also neue Features ins Auto kommen, dann sind die bei Tesla schon mit Millionen von Testkilometern erprobt. Und genau das hat Tesla auch beim automatischen Bremssystem eingesetzt. Das steht hier. Lesen wir weiter. Die automatische Notbremsung ist ein lautes Warnsignal und eine schnelle Bremsung, die erfolgt, wenn ein Fahrzeug erkennt, dass eine Kollision unmittelbar bevorsteht und dass der Fahrer nicht eingreift. 3 Fälle führt Tesla hier an, wann das genau passiert. Erstens, bei Abbiegen in den Weg eines Fußgängers, der die Straße überquert. Zweitens, beim Abbiegen in die Fahrbahn eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Und drittens, beim Zufahren auf ein Fahrzeug, das senkrecht zur Fahrbahn steht, das heißt also von der Seite kommt. Das ist neu und genau das können auch andere ADAS-Systeme in dieser Form nicht. Ja, und das ist etwas, das kommt bei Tesla aus der Entwicklung der FSD-Beta-Software, denn Tesla hat es hier geschafft, den Autos beizubringen, Abstände genau zu erkennen, und zwar rein auf den Daten der Kameras basiert, also eine Bildauswertung. Ja, Shoutout zum Parksensoren-Replacement. Und genauere Details dazu, die sind zunächst einmal in den Versionshinweisen zu einer FSD-Beta-Variante gekommen. Das war die 11.3, die ging eigentlich zunächst nur an Mitarbeiter. Später wurden dann diese Passagen aus der Softwarebeschreibung wieder gelöscht. Doch der Impact Report belegt, dass diese Änderungen tatsächlich auch eingeführt wurden. Damals stand in der FSD-Beta-Softwarebeschreibung: erweiterte automatische Notbremsung, AEB, das steht für Automatic Emergency Braking, zur Reaktion auf Fahrzeuge, die den Weg des Teslas kreuzen. Dies schließt Fälle ein, von denen andere Fahrzeuge eine rote Ampel zum Beispiel überfahren oder in den Weg des Fahrzeugs einbiegen, um ihm die Vorfahrt zu nehmen. Also, es geht hier um alles, was von der Seite kommt. Die Wiederholung früherer Kollisionen dieser Art, so schrieb Tesla weiter, zeigt, dass 49% der Ereignisse durch das neue Verhalten entschärft werden können. Diese Verbesserung ist nun sowohl beim manuellen Fahren als auch im Autopilotbetrieb aktiv. Ja, die Sicherheitssysteme funktionieren auch, wenn Autopilot nicht aktiv ist. Aber was könnte denn jetzt hier die Wiederholung der Kollisionen heißen? Ja, und auch das ist sehr spannend bei Tesla, denn Tesla merkt sich alle Unfälle, die in der realen Welt da draußen passieren, und hat die Daten und die Videos dazu. Wenn Sie jetzt eine Software anpassen und verbessern, dann können Sie rückwirkend sozusagen diese ganzen verschiedenen Unfallszenarien nochmal durchspielen und schauen, wie die neue Software darauf reagieren würde. Und hier schreiben Sie also, dass mit diesem verbesserten Notfallbremsassistenzsystem fast 50% der Unfälle vermieden hätten werden können. Das ist schon richtig gut. So, jetzt haben wir also den Hinweis im Impact Report darauf, dass jetzt auch Fahrzeuge von der Seite erkannt werden können. Wir hatten diese Bemerkungen in den Software Release Notes von der FSD Beta Version. Und jetzt ist letzte Woche ein neues Software Update aufgetaucht. Das war die Version 2023.12.1 inzwischen. Das hat der ein oder andere von euch sicher schon bekommen. Ich übrigens auch. Und da hat sich jetzt was getan. Diesmal aber nicht in den Release Notes, sondern im Handbuch, das Tesla hier immer noch mitliefert. Das kann sich jeder von euch in seinem Auto anschauen und durchlesen. Ja, bei Tesla muss man eben manchmal ein bisschen genauer hingucken, und genau das hat ein Leser namens Randall getan und hat hier Änderungen gefunden. Und die hat er dann dem Portal Not a Tesla App gemeldet, und die haben einen Artikel drüber geschrieben. Daraus lese ich euch jetzt vor. Zitat: Tesla hat für das Software-Update 2023.12 einige subtile, aber signifikante Änderungen in seinem Handbuch vorgenommen, die die Verbesserungen am automatischen Notfallbremssystem offenbaren. Zu diesen Änderungen gehört die Möglichkeit, dass das Notfallbremssystem auch im Rückwärtsgang funktioniert, sowie ein erweiterter Geschwindigkeitsbereich. Die jüngsten Verbesserungen spiegeln das kontinuierliche Engagement von Tesla wider, die Sicherheit und die Leistung seiner Fahrzeuge zu verbessern. Ja, und dann beschreibt der Artikel noch, was da vorher im Handbuch stand, nämlich, dass der Sinn und Zweck des Notfallbremssystems lediglich ist, Frontalkollisionen zu verringern. Sprich, das System hat bisher nur Dinge erkannt, die direkt vor dem Fahrzeug passiert sind. Dann schreiben sie weiter: In der Bedienungsanleitung von 2023.12, die vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde, hat Tesla die Beschreibung jedoch geändert. Und zwar steht da jetzt: Die automatische Notbremsung wurde entwickelt, um die Auswirkungen von Frontal- und Rückwärtskollisionen mit eingeschränkter Funktionalität während des Rückwärtsfahrens zu reduzieren. Die neue Beschreibung in der aktualisierten Betriebsanleitung hebt einige wichtige Änderungen hervor. Jetzt ist das System so konzipiert, dass es den Abstand zu erkannten Objekten ermittelt, nicht nur zu denen vor dem Fahrzeug. Wenn eine Kollision als unvermeidlich angesehen wird, dann betätigt Auto Emergency Braking die Bremsen. Dadurch wird die Geschwindigkeit des Fahrzeugs und die Schwere des Aufpralls reduziert, genauso wie bisher. Allerdings wurde der Geschwindigkeitsbereich vergrößert, sodass Automatic Emergency Braking jetzt zwischen 5 km/h und 200 km/h funktioniert. Vorher lag da die Höchstgeschwindigkeit bei 150 km/h. Ja, das Auto kann jetzt also eine automatische Bremsung hinlegen bis 200 km/h auf der Autobahn zum Beispiel. Das ist für uns durchaus relevant. Für den Rest der Welt vielleicht eher weniger. Muss man dafür was bezahlen? Nein. Und das ist genau das Tolle bei Tesla, dass sie alle sicherheitsrelevanten Updates automatisch an die gesamte Flotte pushen, auch wenn solche Features wie genau hier eben aus der FSD-Beta-Entwicklung stammen, die Tesla ja in den USA für $15.000 verkauft. Wir können davon ausgehen, dass es an die ganze Flotte geht, weil es ja hier so im Impact Report drin steht. Da steht nichts davon, dass dies nur für FSD-Fahrzeuge gilt. Im Handbuch steht übrigens auch, wann das automatische Notfallbremssystem nicht funktioniert, beziehungsweise sich einfach abschaltet. Das passiert zum Beispiel beim scharfen Einschlagen des Lenkrads. Und ich glaube, das macht auch Sinn. Wenn ihr das Steuer rumreißt, dann wollt ihr ja nicht eine Notfallbremsung haben. Dann beim Betätigen und Loslassen des Bremspedals während einer Notfallbremsung, also wenn ihr selber eingreift, und beim starken Beschleunigen, also wenn ihr aufs Gas haut, ebenfalls während der Notfallbremsung. Das heißt, ihr habt als Fahrer immer die Möglichkeit, die Notfallbremsung zu überschreiben. Der Tesla wird also nie was machen, was ihr nicht wollt. Und dann noch als letzten Fall natürlich, wenn das erkannte Fahrzeug, Motorrad, Fahrrad oder der Fußgänger eben nicht mehr auf Kollisionskurs ist. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll, denn man will ja nicht unnötig Vollbremsungen machen. Ja, das ist eine sehr spannende Entwicklung, wie ich finde. Mein Fahrzeug hat gestern das Update bekommen und ist jetzt einfach wieder eine ganze Ecke sicherer geworden. Ich bin da immer total begeistert, wenn sowas passiert und wenn man hier auch ein bisschen die kleinen und feinen Details herausstellen kann, die Tesla gar nicht so offen unbedingt kommuniziert, sondern dann eben nur in so einer Textänderung im Handbuch beschreibt. Tesla hat soeben ein neues Model 3 auf seiner Webseite eingeführt und zwar in den USA zunächst. Es handelt sich um einen alten Bekannten, nämlich das Long Range Model 3, das vor rund 8 Monaten von der amerikanischen Webseite und dem Konfigurator verschwand. Ja, seit 8 Monaten gab es das Long Range Model 3 in den USA nicht mehr. Das hat ja unter anderem ein bisschen was mit der Preisgestaltung und auch mit den Subventionen zu tun. Jetzt ist es aber zurück. Deutlich günstiger als vorher. Tesla bietet das Ganze für unter $50.000 an, wodurch es dann wieder für die Subvention in Frage kommt. Ja, viele Amerikaner dürften froh sein, dass sie dieses Long Range Model 3 jetzt wieder haben. Eine Überraschung gibt's oder sogar vielleicht zwei. Zwar qualifiziert sich das Long Range Model 3 jetzt mit dem Preis von $47.240 für die Steuersubvention in den USA, allerdings nicht für die gesamte. Die liegt ja bei $7.500, aber das Long Range Model 3, das bekommt interessanterweise nur die Hälfte, genauso wie das Standard Range Model 3. Und zweite Überraschung, es kommt mit weniger Reichweite. Das alte Long Range Model 3, das Tesla damals, muss man schon sagen, vor 8 Monaten angeboten hat, das kam mit 358 Meilen EPA Reichweite, das ist der amerikanische Zyklus, nach dem die Reichweiten getestet werden. Das neue, da schreibt Tesla nur 325 plus hin. Woran könnten diese beiden Dinge liegen? Ja, und da fällt mir nur eine Sache ein und das sind natürlich die LFP-Zellen. Denn das Standard Range Model 3 in den USA, das bekommt deswegen nur die Hälfte der Steuersubvention, weil es eben LFP-Zellen aus China bekommt und nicht die Zellen aus der Giga Nevada in den USA. Der amerikanischen Regierung ist ja wichtig, dass die meisten Teile und eben auch die Batteriezellen aus den USA kommen und deswegen fördert es dann das Standard Range Model 3 und jetzt auch das Long Range Model 3 nur mit dem halben Tax Credit. Das steht nirgendwo offiziell auf der Webseite, aber mir fällt eigentlich kein anderer guter Grund dafür ein. Was sind denn die Pro und Cons von diesen LFP-Zellen? Vielleicht gehen wir da nochmal kurz durch. Die haben weniger Energiedichte. Das ist mal ein Negativpunkt und dadurch sind sie auch schwerer. Dementsprechend bekommt man nicht genau die gleiche Reichweite raus. Und das würde ja auch ganz gut passen zu dem Hinweis von Tesla, dass das neue Long Range Model 3 eben nur noch 325 plus Meilen weit kommt und nicht mehr 358 wie vorher. Das auf jeden Fall ein richtiger Nachteil. Es gibt allerdings auch sehr positive Punkte. Zum Beispiel sind die LFP-Zellen einfach billiger. Dementsprechend könnten auch die Margen bei Tesla besser sein und letzten Endes profitiert auch der Kunde von einem niedrigeren Punkt. Das Long Range Model 3 ist ja jetzt deutlich günstiger geworden und qualifiziert sich sogar eben für den Tax Credit in den USA. Ja, dann gibt es neben der besseren Marge und dem billigeren Auto noch andere sehr gute Punkte, nämlich eine andere Lieferkette wird für die LFP-Zellen verwendet. Das heißt, es gibt davon potenziell mehr. Tesla kann dann die Zellen, die sie bisher verbaut haben, eben in andere Fahrzeuge einbauen und von den LFP-Zellen kann man eventuell mehr über die Zulieferer beziehen. Sie diversifizieren damit eigentlich so ein bisschen die Lieferkette und das ist auch immer ein Vorteil. Ja, und dann gibt es für den Endkunden auch noch richtige Vorteile. Zum Beispiel ist eben in den Zellen kein Kobalt mehr drin. Man kann die Akkus bis 100% aufladen, ohne dass es denen was ausmacht. Das ist auch sehr schön. Und sie sind auch noch etwas sicherer. Interessanterweise ist dieses neue Long Range Model 3 nach der Steuersubvention, also nach der Hälfte der Steuersubvention, muss man sagen, in den USA, jetzt immer noch $750 teurer als ein Long Range Model Y. Auch das ist ein interessanter Punkt. Und dann kann man natürlich auch noch die Spekulation anstellen, ob es sich vielleicht bei dem Fahrzeug dann schon um das neue Refresh Model 3 handelt. Tesla gibt hier die Lieferzeit mit Juni an. Könnte das schon das Project Highland sein? Wir wissen es nicht genau. Dafür sprechen könnte übrigens auch diese 325 Plus Meilenangabe, denn das Plus, das hat Tesla immer bisher eingesetzt, wenn sie von der EPA noch kein offizielles Rating für das Fahrzeug hatten. Also wenn der Testzyklus sozusagen noch nicht offiziell für das Fahrzeug abgenommen wurde. Kann aber natürlich genauso gut sein, dass das durch das neue Battery Pack mit LFP-Zellen der Fall ist. Wir müssen also erstmal abwarten, was da auf uns zukommt. Interessant ist der Zug von Tesla auf jeden Fall. Und es sorgt für Bewegung im amerikanischen Markt. Tesla hat übrigens gleichzeitig auch noch die Preise erhöht, und zwar für alle anderen Varianten von Model 3 und Model Y. Das haben sie in den USA und in China getan, nur um einen kleinen Betrag. $290 waren das in China für die verschiedenen Fahrzeugvarianten und $250 waren es in den USA. Tesla, so hat man den Eindruck, will seinen Kunden vielleicht vermitteln, wartet nicht auf mehr Preisreduzierungen. Wir erhöhen auch wieder mal die Preise. Ob das ein Trend ist, das sei mal dahingestellt. Über die Zeit werden die Preise bei Tesla definitiv weiter sinken. Denn das ist erklärtes Ziel des Unternehmens und Tesla schafft das eben mit Kostenreduktionen auf Produktionsseite dann immer noch einigermaßen vernünftige Margen reinzuholen. Allerdings ist es ihnen in Rezessionszeiten, und das haben sie auch ganz klar gesagt, nicht so wichtig, dass sie da überhaupt noch Marge machen. Im Moment tun sie es noch und zwar industrieführend weiterhin. Mal sehen, wie die Geschichte weitergeht. Eine interessante News gab es auch zum Thema Megapack. Denn ihr wisst ja, das Megapack, das ist das Energy-Produkt von Tesla für B2B-Kunden. Das sind im Prinzip riesige Container mit Batteriespeichern für die industrielle Anwendung. Und die hat Tesla ursprünglich in der Gigafactory Nevada hergestellt. Jetzt haben sie im letzten Jahr eine neue Megafabrik in Lathrop in Kalifornien gebaut, wo hauptsächlich diese Megapacks sogar jetzt in der XL-Variante hergestellt werden. Und dementsprechend gab es jetzt auf LinkedIn einen Post von einem Mitarbeiter, der berichtet, dass die Megapack-Produktion in der Giga Nevada, wo die Megapacks ursprünglich hergestellt wurden, jetzt zu Ende geht. Tesla stoppt also die Megapack-Produktion dort und konzentriert sich auf die Fabrik in Lathrop. Und das macht auch Sinn, weil sie dort die Megapacks vermutlich sehr viel effizienter und damit profitabler herstellen können. Ja, und dann gibt es noch eine ganz spannende Nachricht zum Thema FSD in Europa. Hier hat ein Tweet von jemandem namens Elektro Timmy die Runde gemacht. Das hat richtig für Aufsehen gesorgt in der Tesla-Community. Ich kannte den Account bisher nicht. Also, immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber er hat auf interessante Dokumente verwiesen. Und zwar sind es so eine Art Inhaltspunkte oder Inhaltsangaben für die nächsten Treffen der Regulierungsbehörden in Europa zum Thema FSD. Er schrieb hier: Es gibt aufregende Neuigkeiten bezüglich der UNECE-Regelung für Fahrassistenzsysteme, die FSD-Beta in Europa ermöglicht. Ursprünglich sollte der endgültige Entwurf bis 2024 fertiggestellt werden, was bedeutet hätte, dass FSD bis Januar 2025 hätte zugelassen werden können. Nun beabsichtigt die Europäische Kommission, den Fahrassistenzsystemen höchste Priorität einzuräumen und will es noch dieses Jahr fertigstellen. Es wird erwartet, dass der endgültige Entwurf bereits im September diesen Jahres fertig ist. Das bedeutet, dass FSD-Beta in Europa frühestens im Januar 2024 und spätestens im Sommer 2024 möglich sein könnte. Wie gesagt, diese Info ein bisschen mit Vorsicht genießen. Um den Prozess zu beschleunigen, werden die sogenannte Hands-on Phase 1 und die Hands-off Phase 2 voneinander getrennt. Unabhängig davon, ob Hands-off bis dahin in den USA erlaubt ist, wird bei uns bis zum Abschluss von Phase 2 nur Hands-on erlaubt sein. Also Hands-on, Hands-off, da geht es natürlich darum, ob man die Hand noch am Lenkrad haben muss oder nicht. Es wird auch erörtert werden, so schreibt er weiter, ob eine geschlossene Testphase vor der Zulassung im Januar 2024 erlaubt werden kann. Auch das sehr spannend. Später hat er dann noch weiter getweetet und das so ein bisschen, naja, nicht zurückgerudert, aber vielleicht in den richtigen Kontext gestellt. Und da schrieb er dann noch: Bitte beachten Sie, dass dies die Verordnung ist, die FSD-Beta ermöglicht. Es ist keine Garantie dafür, dass Tesla die FSD-Beta zu diesem Zeitpunkt in ganz Europa einführen wird. Das ist sicherlich richtig. Er schrieb dann noch: Es bedeutet lediglich, dass es für Tesla von nun an erlaubt sein wird. Ich gehe jedoch davon aus, dass Tesla nicht warten wird, um uns die FSD-Beta-Version zur Verfügung zu stellen. Das seine Schlussfolgerung daraus. Und dann sagt er ganz richtig: Denken Sie auch daran, dass immer noch was Unerwartetes passieren kann. Arbeitsgruppen und Ausschüsse treffen sich nur zu bestimmten Terminen und es könnte zu einer erheblichen Verzögerung kommen, wenn die Dokumente bis zum Sitzungstermin nicht fertig sind. Ja, also weiterhin noch ein bisschen Unsicherheit, aber vielleicht doch ein Lichtblick am FSD-Beta-Himmel für Europa. Was denkt ihr darüber? Wie schätzt ihr die Dokumente ein? Vielleicht hat sich der ein oder andere genauer angeschaut. Dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Wenn das Video für euch interessant war, lasst mir ein Like und ein Abo da. Ansonsten sehen und hören wir uns ganz bald wieder. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop for Tesla rein. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr tragt mit eurem Kauf auch dazu bei, dass ich weiter diese Videos machen kann. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations.